In Ebersbach. Ich heiße Luca, wurde schon jetzt mehrfach gesagt. Ich bin frisch 26 geworden und befinde mich im wirklich letzten Abschnitt des Studiums. Also ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Ich schreibe zu meine Frage, oder wie mache ich es einfacher? Ich habe Jugendliche gefragt, die gerne christlichen Hip-Hop hören und die gerne Lobpreismusik hören, was die für Erfahrungen machen, weil ich selber gerne in meiner Jugend ganz viel christlichen Hip-Hop gehört habe. Ich höre auch immer noch gerne Hip-Hop. Und da habe ich das mir zur Masterarbeit gemacht, nachzufragen, hey, was macht ihr für Erfahrungen, wenn ihr die Musik hört? Und wie erlebt ihr auch Gott dabei? Und das ist richtig cool, da darf ich jetzt gerade die ganzen Interviews auswerten. Und hab dann so echt coole Zitate irgendwie im Kopf, wenn die Leute erzählen, wie sie Zeit mit Gott haben, wie sie Gott begegnen durch die Lieder, dass egal, ob das jetzt klassischer Lobpreis ist, ob das irgendwie Hip-Hop ist, was vielleicht manch einer vielleicht auch erstmal suspekt finden kann. Das ist ziemlich cool, das mache ich gerade sehr intensiv. Ansonsten, ich bin großer Fußballfan. Ich habe mich gefragt, ist man hier einfach Steinbach-Fan oder ist das, kann ich hier so in so ein Fettnäpfchen treten, wenn ich jetzt was dazu sage?
Beides.
Beides? Okay. Ja, ich habe vor ein paar Jahren mal, ich weiß nicht, ich bin schon, wie gesagt, Fußballfan. Ich versuche es einfach, ja. Und vor 3 Jahren, es gibt ja den DFB-Pokal, den kennen die meisten, und dann gibt es immer diesen Tag der Amateure davor. Und da hat Steinbach vor 3 Jahren, irgendwie waren die im Hessen-Pokal, und da wurde ich zum riesen Steinbach-Fan an dem Tag. Ich habe das mit meinem Trauzeugen geguckt und wir waren begeistert, und dann hat Steinbach im Elfmeterschießen, glaube ich, verloren. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt Herzen verloren oder gewonnen oder beides. Ihr werdet es besser wissen als ich. Genau, ich habe schon gesagt, ich bin verheiratet, meine Frau kommt aus Griechenland. Wir haben den letzten Sommer dort unser Gemeindepraktikum verbracht, in einer internationalen Gemeinde. Ich höre gleich auf, von mir zu reden. Aber das fällt mir noch ein, weil ja, das ist auch ein Herzensanliegen von mir, internationale Gemeinde. Dass das Gemeinde auszeichnet, dass Menschen aus allen Ländern zusammenkommen und in ihrer Vielfalt Gott loben. Das zu sehen an verschiedenen Orten hat mich immer wieder begeistert und berührt, und zu sehen, wie groß unser Gott ist. Und genau. So viel zu mir.
Ja, Luca, vielen Dank. Ich würde uns noch den Text zu deiner Predigt lesen.
Jetzt genau. Habe ich hier ein bisschen Chaos reingebracht.
Kannst du wieder an den Start gehen. Ja. Genau. Der Text für heute steht in Jesaja 11, die Verse 1 bis 11. Und ich lese uns nach der Hoffnung für alle. Was von Davids Könighaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihn ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie einen Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen, zusammen einen kleinen... Wo war ich jetzt? Doch nochmal. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen, der Leopard wird dem Ziegenböckchen liegen, Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen, ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bärin teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind, ein Säugling spielt dem Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn des Wissens, um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie wird herrlich sein. Lieber Luca, ich würde noch für dich beten vor der Predigt. Herr Vater, ich danke dir für Luca, dass er heute hier ist, dass du ihn gebrauchen möchtest, dass er sich auch gebrauchen lässt. Und ich danke für all die Vorbereitungen und ja, für die Unterstützung, die du ihm gibst. Und Herr, schenk doch, dass du ihn ganz ruhig werden lässt jetzt auch. Schenk uns offene Ohren und offene Herzen. Gebrauche ihn, sprech durch ihn und segne diese Predigt. Amen.
Dankeschön. Ja, ein sehr großer Text, wo ganz viel drinsteckt. Als kleiner Disclaimer am Anfang, ja, es ist viel, was in diesen Bildern dieses Textes zu finden ist. Ich habe nicht den Anspruch, all die Dinge auszuführen, das wäre sehr lang. Aber ich habe beim Lesen dieses Textes ja, mindestens einen Aspekt gesehen, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, wo ich begeistert von bin. Und davon möchte ich euch heute gerne erzählen. Als ich diesen Text gelesen habe und diesen Baumstumpf da gesehen habe, habe ich nochmal so zurück auch an meine Zeit im Kindergarten denken müssen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch habt. Ich war in einem Waldkindergarten. Es war die beste Zeit. Kann ich jedem empfehlen. Also wie man da kreativ wurde und mit Bäumen gespielt hat, die umgefallen sind, die noch standen, ob die Stöcke zu Schwertern wurden oder die Bäume zu Flugzeugen, war alles möglich. Und das hat mich daran erinnert, weil dieses Bild des Baumes eins ist, was auch in der Bibel so vielfältig genutzt wird und ein Bild immer wieder ist, was von Gott benutzt wird und eben auch diese Bibelstelle sehr stark prägt. Das heißt, wenn wir uns diese Bibelstelle jetzt anschauen, die wir gerade gehört haben und da so durchgehen, dann ist das Bild des Baumes eines, was uns immer wieder dadurch begleitet und ja, wir schauen uns die Geschichte dieses Baumes an, durch diese Bibelstelle hindurch. Es ist, ein alter, ehrwürdiger Baum. Ich würde sagen, ein Baum, der durch Höhen und Tiefen gehen muss, um neu aufzublühen. Und eine Frage, die dabei hilft, wenn wir uns dieses Bild des Baumes anschauen, ist, sich zu fragen, was ist es denn, was diesen Baum wieder neu aufblühen lässt? Und was gibt diesem Baum letztendlich Leben? Die Geschichte des Baumes, würde ich sagen, ist letztendlich auch die Geschichte der Geschichte Gottes selber. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk und die Geschichte Gottes letztendlich mit allen Menschen. Es ist, wie gesagt, eine Geschichte von Höhen und Tiefen, eine Geschichte, die wunderschön ist und idyllische Seiten hat und eine Geschichte, die aber auch dunkle Seiten hat und diese Geschichte geht durch Tiefen. Jetzt seht ihr gerade dieses Bild eines Baumes und davor war es ein abgehackter Stumpf und es ist auch ein abgehackter Stumpf, von dem in der Bibelstelle die Rede ist. Aber hier ist er so. Warum ist er so abgebildet? Dieser Baum, die Geschichte des Baumes, sie startet früher. Und um zu verstehen, wo wir uns an der Bibelstelle befinden, warum der Baumstumpf abgehackt ist, ist es hilfreich, nochmal ganz kurz zurückzuschauen. Was ist denn überhaupt passiert? Wie gesagt, ich denke, der Baum ist so ein Bild für die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das bedeutet, diese Geschichte beginnt mit Abraham, Isaac und Jakob. Gott zeigt sich den Menschen und sagt, ich will mit euch Geschichte schreiben. Ich möchte mit euch gehen und ihr sollt mein Volk sein. Das heißt, so gesehen in dem Bild gesprochen, ist das der Moment, wo dieser Baum entsteht zu wachsen, wo Wurzeln entstehen und etwas beginnt aufzublühen. Und diese Geschichte geht weiter, wir kennen sie, das Volk wird größer, Gott segnet sie, Abraham hat viele Nachkommen und so wächst dieser Baum. Und geht dieser Baum aber auch, je weiter die Geschichte geht, auch durch eben dunkle Zeiten. Das Volk Israel wird in Gefangenschaft, befindet sich in Gefangenschaft lange Zeit in Ägypten und so sieht man auch diesem Bild ab, dass dieser Baum Narben davon trägt. Und es ist Ich mache es kurz, ein Hin und Her durch Höhen und Tiefen. Auch in den Herzen der Menschen ist es ein Hoch und Runter, sodass die Menschen Punkte haben, wo sie sagen, hey Gott, wo immer du uns haben willst, wir folgen dir nach. Gott, wir wollen dich loben und ehren, du hast es verdient. Und dann gibt es Momente, wo sie sagen, da ist ein goldenes Kalb, lass uns das verehren. Und sie wenden sich von Gott ab und sagen, wir brauchen dich nicht, wir schaffen es allein. Und es ist ein Hin und Her. Und so beschließt Gott, irgendwann diesen Baum abzuhacken. Und so sagt es auch Jesaja, dass es an der Zeit ist, dass der Baum abgehackt wird. Das Volk Israel hat einen Punkt vor Gott erreicht, wo es so nicht mehr weitergehen kann. Sie haben immer wieder Gott verlassen und jetzt reicht es. Inzwischen sind die feindlichen Völker auch in das Land gekommen und haben sie besetzt. Das Land ist in Nord- und Südreich geteilt und wir befinden uns in einer Zeit, die von Hoffnungslosigkeit geprägt ist. Eine Zeit, wo die Menschen allein sind. Eine Zeit, wo sie sich letztendlich auch um ihr Leben fürchten müssen, denn wie gesagt, die Feinde haben das Land erobert und sie haben die Macht. Es ist eine Zeit von Hoffnungslosigkeit. Dafür steht diese abgehackte Stumpf, dass diese Geschichte an einem Punkt ist, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und an diesen Punkt startet jetzt unsere Bibelstelle. Die Bibelstelle, von der wir gehört haben, sie soll Hoffnung bringen. Und das lesen wir in den ersten Versen sehr schön. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais. Ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Was hier passiert, ist, dass ein Bild der Hoffnung anfängt, gezeichnet zu werden. Die Menschen wussten nicht, wie es weitergeht. Und Jesaja fängt an, ihnen Hoffnung zuzusprechen. Ja, wie ein Phönix aus der Asche wird er kommen, dieser zukünftige Messias, der sein Volk befreien wird, auf das sie so sehnsüchtig warten. Ein König soll geboren werden. An anderer Stelle heißt es, Immanuel wird er heißen, Gott mit uns. Ja, dieser König, der steht dafür, die Unterdrückten zu befreien, die Ketten zu sprengen und Gemeinschaft zu schaffen. Das ist das Bild dieses kleinen Sprosses, was hier angekündigt wird. Ein kleiner Spross, ein heiliger Spross, der Hoffnung bringen soll. Nun, wenn ich dieses Bild weiter anschaue und mich in die Situation der Menschen versetze, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Menschen, wenn sie das gehört haben, ganz klare Erwartungen hatten. Sie waren unterdrückt, sie waren eingeengt, da brauchen sie doch einen starken Befreier, einen, der die Feinde in die Flucht schlägt, einen, der größer ist und stärker als David und Saul zusammen. Und wenn ich mir überlege, wie das so ist in dieser Situation, dann kann ich das nachvollziehen. Dann kann ich das menschlich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch immer wieder Erwartungen, wie Gott am besten jetzt schnell in mein Leben eingreift und die Dinge verändert. Aber dann fragt man sich, passt das, was ich will, mit dem zusammen, was Gott will? Passen die Erwartungen der Menschen an das, was Gott hier verheißt? Wir schauen uns das Ganze weiter an. In Vers 2 heißt es, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das hören die Menschen und haben bestimmte Erwartungen daran. Und ich glaube, was Jesaja hier macht, ist, dass er diese Erwartungen nimmt, indem er typische Eigenschaften eines Königs der damaligen Zeit auch benutzt und sie aber neu füllt, weil dieser kommende Messias eben auch so anders sein wird. Dieser kommende Messias wird, so viel kann man vorweg, eben diese Erwartungen brechen. Er wird nicht so kommen, wie die Menschen es erwarten. Was sagt er hier also genau? Er spricht vom Geist des Herrn. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das ist den Menschen bekannt, denn ein König vom Volk Israel, der braucht den Geist des Herrn auf ihm, das ist klar. Denn sie erinnern sich zurück, auch die Könige vorher waren vom Geist des Herrn bewegt und waren von ihm erfüllt und geführt. Aber wenn wir uns diesen Vers je nach Übersetzung genauer anschauen, dann merken wir da einen kleinen, aber feinen Unterschied, warum dieser kommende Messias doch so anders sein wird. Denn auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Er wird ihn erfüllen und auf ihm ruhen. Und dieses kleine Wort ist ein erster entscheidender Unterschied. Denn bei den Königen vorher war es so, dass der Geist des Herrn sie erfüllte und sie auch wieder verließ. Aber dieser kommende Messias, wenn er kommen wird, dann wird mit ihm der Geist des Herrn kommen und bleiben. Das ist ein kleines Wort, aber ein großer Unterschied, der den Menschen etwas zeigt. Denn Gottes Geist wird einmal kommen und permanent unter ihnen wohnen. Ein erster kleiner Unterschied und etwas, was diesen Messias auszeichnet. Daraufhin folgen drei Begriffspaare. Weisheit und Verstand folgen als erstes. Entschuldigung, meine Brille. Da sind wir. Weisheit und Verstand. Auch das ist den Menschen bekannt, dass das einen König auszeichnen muss. Sie denken zurück an König Saul, der König schlechthin ist, der für Weisheit stand. Den Menschen ist klar, jemand, der solch große Verantwortung trägt, der muss weise sein, der hat große Entscheidungen zu treffen. Als nächstes folgen Rat und Kraft. In dieser Übersetzung kluge Planung und Stärke. Und auch das denken die Menschen, na klar, das braucht ein König, er muss stark sein. Und hier kommt mit Sicherheit wieder diese bewährte Stärke, wie die Menschen sie sich erhoffen, auf. Ein König, der muss militärische Stärke haben, der muss die Feinde in die Flucht schlagen können. Das war die Erwartung. Und wenn wir da zwei Kapitel nach vorne schauen, da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied, der, glaube ich, genau an diese Bibelstelle auch passt. Denn in Jesaja 9, Vers 4 lesen wir Folgendes. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen. Und dann Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Auch hier ist von diesem kommenden Messias die Rede, als starken Gott, aber als Friedefürst, als einen, bei dem die Soldatenstiefel ins Feuer geworfen werden. Denn dieser König, der herrscht eben so anders. Der herrscht mit Frieden und der herrscht nicht mit militärischer Stärke. Das Wort, was da am Ende steht, ist in dem Zusammenhang mein Lieblingswort, dieser Friedefürst. Der Fürst des Friedens, der kommen wird, ja so anders, als wir es oft erwarten. Wo ich mir manchmal die Axt wünsche, die am liebsten die Bäume um mich rum einfach nur klein macht, dass ich schnellstmöglich durchrennen kann, da zeigt mir dieser Messias, dass er anders kommt. Dass er dieser kleine Spross ist, der sich langsam und stetig durchbohrt als starker Trieb, aber auf seine Art und Weise. Denn dieser König, der besitzt Erkenntnis und Furcht des Herrn. Ja, was heißt diese Furcht des Herrn? Kurz gesagt, ist es auf keinen Fall Angst vor Gott zu haben, wie man es vielleicht schnell mal sich vorstellen könnte. Nein, dieser kommende Messias ist mit dem Geist Gottes erfüllt und handelt so, wie es Gottes Willen entspricht. Deshalb hat er Ehrfurcht vor Gott. Und dieses Handeln nach dem Willen Gottes und wie dieser kommende Messias eben auftreten wird, das kommt in den nächsten Versen. Wir haben hier also kurz gesehen, was sind, was sind Charaktereigenschaften? Und jetzt wird noch ein bisschen näher beschrieben, was es heißt, was dieser Messias denn tut. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den Entrechteten verhilft er zum Recht, für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht und Ordnung. Sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen, Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Dieser kommende Messias, der richtet nicht nach dem, was die Augen sehen und was die Ohren hören. Der schaut ins Herz. Oberflächliche Bilder können täuschen. Dieser Messias schaut tiefer. Er steht den Entrechteten steht er zur Seite, wie es einem König entspricht. Und er spricht Gerechtigkeit und Urteil nach dem Willen Gottes. Die Schutzlosen werden bei ihm Zuflucht finden und Gewalttäter werden bestraft. Das ist göttliche Fürsorge. Jesaja beschreibt hier also den kommenden Messias. Und durch ihn verspricht Gott seinem Volk seine Treue. Er zeigt ihnen eine Perspektive von Hoffnung, weil die Geschichte Gottes mit seinem Volk noch nicht vorbei ist. Auch wenn der Baumstumpf abgehackt scheint, ist es ein kleiner Spross, der daraus wachsen wird. Und dieser Spross steht für die Treue Gottes, die durch die Zeiten hindurch besteht. Und nochmal, ich merke beim Lesen, mir fällt das nicht immer so leicht, weil für die Menschen damals war das keine abstrakte Utopie. Die Menschen hatten große Sorgen, von denen ja, ich es kaum wagen kann zu sprechen. Die Menschen fürchteten um ihr Leben. Und wenn ich da so Gottes Treue sehe, dann frage ich mich in meinem Leben immer wieder, wie ich noch mir die Axt wünschen kann. Und warum ich immer wieder nicht auf den Spross schaue und dem vertraue. Und gleichzeitig merke ich, wie gut es tut, dass Gott doch sagt, ich bin bei dir in deiner Lebensgeschichte und zeig dir meine Treue da, wo sie dir entspricht. Das ist das Bild des kommenden Messias, was Jesaja hier malt. Wir haben die Charaktereigenschaften dieses Gottes gesehen, dieses Messias. Das Bild, was dahinter steht, des Baumes, wird dadurch bekräftigt. Durch diese Treue, die durch diesen Messias gezeigt wird, weil er kommen wird und seinem Volk zur Seite steht. Das bedeutet, dieser Baum, der zunächst abgehackt wurde, der durch den Spross aber zu neuem Leben heranwachsen wird, den hat Gott niemals aufgegeben. Und dieser Baum, der wird jetzt im letzten Teil dieses Abschnitts in ein großes Bild gesetzt, in das große Bild der Schöpfung. Und was mich daran auch begeistert, ist, dass das für mich bedeutet, dass es hier eben nicht nur um Gottes Volk Israel geht, sie sind und bleiben sein auserwähltes Volk, aber Gottes Geschichte ist die Geschichte mit allen Menschen. Das bedeutet, dieser Baum, der jetzt im ersten Teil alleine beschrieben wird, wird hier in ein großes, buntes Bild mit vielen Metaphern gestellt. Und wenn dieser Messias zum zweiten Mal kommen wird, so wird dieses Bild Wirklichkeit werden. Ich lese es noch einmal vor. Denn dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen und gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Haxel wie das Rind, der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange und das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligem Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, so wird das Land erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Dann, wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat, von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus. Das Bild, was hier gezeichnet wird. Der Horizont weitet sich. Gottes große Geschichte ist bunt und umfasst jeden Einzelnen in dieser Welt. Es ist Gottes Geschichte vom kleinen abgehackten Stumpf über den Spross hin zu dem Baum, der aufblüht in der neuen Schöpfung. Ja, und vielleicht, wenn sich der ein oder andere jetzt fragt, warum hat dieser junge Student jetzt diese Geschichte erzählt? Was ist denn jetzt dieser Aspekt? Falls es noch nicht rausgekommen ist, mich begeistert an dieser Geschichte nichts mehr als diese Treue Gottes, die da drin steckt. Diese Treue, die durch alle Zeiten hindurch besteht, die von Anfang an bis zum Ende bleibt, weil es Gott ist, der uns Menschen treu bleibt. Das bedeutet, dass sein Ja zu uns steht, auch wenn ich, auch wenn du, auch wenn wir einmal untreu sind, dann bleibt er und rennt uns hinterher. Er hat sein Volk nicht vergessen, auch in den Zeiten der tiefsten Dunkelheit. Da hat er dieses Bild gezeichnet, um ihnen zu zeigen, ich bin bei euch, ich bleibe bei euch für immer. Dieses Bild gilt auch uns, davon bin ich überzeugt, dass dieser Gott treu ist durch alle Zeiten, dir und mir. Und ich weiß nicht, wo du gerade vielleicht eher den abgehackten Baumstamm vor dir siehst. Mich persönlich hat dieses Bild dieser Predigt in der letzten Woche nochmal sehr neu berührt, auch in Momenten, wo ich mich gerade frage, ja, wo geht's denn gerade weiter? Wann zeigst du mir denn, wo der nächste Schritt ist? Und ich schaue auf dieses Bild und ich halte mich daran fest. Ich halte mich daran fest, weil Gott versprochen hat, dass er auch mir treu ist, dass er auch dir treu ist, durch alle Zeiten. Und er hat diese Treue in nichts so groß gezeigt, wie darin, dass er auf diese Welt gekommen ist. Dass er gekommen ist, sich klein gemacht hat als Kind. Er wurde zu diesem Spross und ist in die tiefste Dunkelheit gekommen. Und dieser Gott ist treu geblieben. Dieser Messias ist treu geblieben bis zum Tod und hat das ausgehalten. Das bedeutet, sein Ja zu dir und mir steht. Durch alle Zeiten, durch alle Untreue, die wir tun können, bleibt sein Ja bestehen. Das begeistert mich an dieser Geschichte, dieses große Bild von Gottes Treue. Das gilt dir und mir. Der Gott, der treu geblieben ist durch alle Generationen, ist auch uns heute treu. Und es ist sein Geist, der mit Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und in uns lebt. Das ist der Geist, der uns am Leben hält und diese Gemeinde, diese Gemeinschaft belebt und am Leben hält. Amen.